Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Bereits in der letzten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel hörten Sie eine Einführung in das Buch der Offenbarung, also in das letzte Buch der Bibel. Diesmal soll es noch weitere grundlegende Erläuterungen geben, damit dieses Buch besser verständlich wird. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und ein herzliches Willkommen. Das letzte Buch der Bibel, das Buch der Offenbarung. Für manche von Ihnen, liebe Bibelleser, ist dieses Buch vielleicht Neuland. Andere haben sich schon ausführlich damit beschäftigt. Mir liegt sehr daran, für alle von Ihnen ein tragfähiges Fundament zu legen. Eine stabile Grundlage, auf der sich dieses letzte Buch der Bibel verständlich und nachvollziehbar auslegen lässt. Aus diesem Grund wollen wir uns noch einmal mit ein paar wesentlichen Themen zum Buch der Offenbarung beschäftigen. Und ich bin überzeugt, das wird sich lohnen, wenn wir dann zur Auslegung der einzelnen Aussagen des Buches kommen. In unserer letzten Sendung schlossen wir mit einem Überblick über die vier wichtigsten Auslegungsrichtungen zum Buch der Offenbarung. Dabei ging es zum einen um die geschichtliche Auslegung. Sie deutet den Inhalt der Offenbarung auf kirchengeschichtliche oder weltgeschichtliche Ereignisse hin. Zum zweiten stellte ich die zeitgeschichtliche Deutung vor. Sie nimmt ernst, dass die Offenbarung auch ein Brief ist, der an ganz bestimmte Gemeinden geschrieben wurde. Als drittes hörten wir von der endzeitgeschichtlichen Auslegung. Dort wird richtigerweise betont, dass im Buch der Offenbarung auch Ereignisse der Endzeit bzw. Ereignisse am Ende der Zeiten geschildert werden. Und schließlich eine vierte Deutungsrichtung, die Auslegung auf allgemeine Glaubensaussagen hin. Die drei zuletzt genannten Herangehensweisen sind alle unverzichtbar, wenn wir das Buch der Offenbarung zutreffend deuten wollen. Das bedeutet aber auch, diese zuletzt genannten Auslegungsrichtungen müssen so angewendet werden, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Die Probleme beim Verständnis der Offenbarung entstehen meist dann, wenn sich ein Ausleger oder eine Gruppe von Christen ausschließlich auf eine einzelne Deutungsweise versteift und die anderen Aspekte unberücksichtigt lässt. Und das geschieht leider häufiger, als wir das wohl zunächst vermuten würden. Einige Ausleger meinen, das Buch der Offenbarung sei eigentlich gar kein christliches Buch. Sie gehen davon aus, es gehöre nicht wirklich zum Neuen Testament. Ab dem 2. Jahrhundert vor Christus entwickelte sich die sogenannte spätjüdische Apokalyptik, eine Bewegung innerhalb des Judentums, die Antworten auf die Not des Volkes Israel suchte. Denn trotz der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft ab dem Jahr 539 oder 538 vor Christus litt das jüdische Volk unsagbar unter den machtpolitischen Verhältnissen. Diese Bewegung brachte auch verschiedene Schriften hervor. Mit diesen Schriften versuchten die Schreiber, an die Prophetien des Alten Testaments anzuknüpfen, zum Beispiel an die Bücher Jesaja, Jeremia, Hesekiel oder Daniel. Solch ein spätjüdisches Buch, so wird behauptet, sei auch das Buch der Offenbarung des Johannes, der einer der engsten Vertrauten von Jesus gewesen ist. Bei genauerer Betrachtung jedoch zeigt sich, dass es zwar oberflächliche Gemeinsamkeiten gibt zwischen der spätjüdischen Apokalyptik und der Offenbarung des Johannes, aber die Unterschiede erweisen sich einfach als so tiefgreifend, dass wir nicht umhin kommen zu sagen, das Buch der Offenbarung ist ein christliches Buch, und zwar durch und durch. Und es passt von seiner inneren Ausrichtung her überhaupt nicht zu den Schriften der spätjüdischen Apokalyptik. Ein paar wenige Beispiele seien hier genannt. Die Verfasser der spätjüdischen Apokalyptik nennen ihre Namen nicht. Sie wollen unerkannt bleiben, und das müssen sie wohl auch. Denn in Zeiten, in denen die Machthaber den jüdischen Glauben unterdrückten, setzten sich die Schreiber der jüdischen Apokalyptik erheblichen Gefahren aus. So bezogen sie sich auf die großen Namen des Alten Testaments, und ihre Schriften hießen zum Beispiel Testament Adams oder Offenbarung Abrahams. Im Gegensatz dazu schreibt Johannes, der Jesus mehrere Jahre lang begleitet hatte, dies schreibt Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Johannes nennt hier eindeutig die Empfänger seines Schreibens und sich selbst als den Verfasser. Und auch den Ort und die Zeit der Abfassung erwähnt er ein paar Sätze weiter. Damit steht Johannes in einer Reihe mit den Propheten des Alten Testaments und mit den Schreibern der neutestamentlichen Bücher und Briefe. Ein weiter gravierender Unterschied: Die Schriften der jüdischen Apokalyptik waren oftmals der Versuch, Botschaften des Alten Testaments auf die aktuelle Situation hin auszulegen. Und das geschah sehr spekulativ und mit dem Bestreben, alles in ein System und einen Plan einzuordnen. Ganz anders das Buch der Offenbarung, das Johannes geschrieben hat. Das nämlich hat eine ganz andere Ausrichtung. Die Offenbarung des Johannes ist unverkennbar christliche Seelsorge. Und zwar Seelsorge aus der Zeit der ersten Christen. Eine Seelsorge, die an wirkliche Menschen gerichtet war und die auf deren tatsächliche Nöte einging. Auch wenn sein Buch zum Berechnen und Spekulieren missbraucht wurde und wird, Johannes selbst spekuliert nicht. In seinem Buch begegnen wir zwar Zahlen, aber keinem ausgeklügelten Zahlensystem. Zukünftige Ereignisse werden zwar bildhaft dargestellt, doch ein geschlossenes Zukunftsbild suchen wir dort vergebens. Und schließlich sei das eine herausragende Merkmal erwähnt, das es dem unvoreingenommenen Betrachter einfach unmöglich macht, die Offenbarung des Johannes der spätjüdischen Apokalyptik zuzuordnen. Das ist die zentrale Bedeutung des gekreuzigten und auferstandenen Messias, Jesus Christus. Mit ihm steht und fällt das gesamte Buch der Offenbarung. Aber die spätjüdische Apokalyptik weiß überhaupt nichts von diesem Messias. Und wenn sie einmal vom Messias spricht, was höchst selten der Fall ist, dann handelt es sich um eine unsagbar passive Figur, die lediglich am Ende einer Schrift kurz erwähnt wird. Das verhält sich im Buch der Offenbarung ja völlig anders. Da ist Jesus Christus von Anfang an derjenige, der handelt und der alles in seiner Hand hält. Er ist die Schlüsselfigur durch das ganze Buch hindurch. Und Jesus ist derjenige, der die gesamte Weltgeschichte zum Abschluss bringt. Er, der gekreuzigte Messias, der auferstanden ist von den Toten. Das Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft vom Tod Jesu und seiner Auferstehung, dieses Evangelium prägt das Buch der Offenbarung von Anfang an und bis zu seinem Ende. Jesus Christus ist es, der zu seinem Nachfolger Johannes am Beginn der Offenbarung spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Diesen Messias, Jesus Christus, kennt die jüdische Apokalyptik nicht. Wie soll sie auch? Denn Jesus Christus ist der Messias, der schon gekommen ist. Er ist der Messias, der in den Evangelien und in den anderen Schriften des Neuen Testaments bezeugt wird. Also, das Buch der Offenbarung ist ein ganz und gar christliches Buch. Es gehört in eine Reihe mit den anderen Schriften des Neuen Testaments. Es knüpft nahtlos an die Evangelien an, also an die Berichte über Jesus Christus und über dessen Tod und Auferstehung. So heißt es gleich zu Anfang im ersten Satz im Buch der Offenbarung: In diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft. Gott gab ihm den Auftrag, seinen Dienern zu zeigen, was nach Gottes Willen schon bald geschehen muss. Christus schickte seinem Diener Johannes einen Engel, der ihm alles übermitteln sollte. Wörtlich heißt es hier Offenbarung Jesu Christi. Jesus ist der Handelnde in diesem Buch, und er offenbart seiner Gemeinde Geschehnisse, die in der Zukunft liegen. Und er zieht diese Linie bis zum endgültigen Ende der Zeiten, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt. so spricht Jesus dann auch im letzten Kapitel, im vorletzten Vers, der aber, der dies alles bezeugt, sagt, ganz gewiss, ich komme bald. So bekräftigte Jesus noch einmal selbst, dass er den Inhalt des Buches der Offenbarung verantwortet. Und er nennt noch einmal das Thema, das dem ganzen Buch zugrunde liegt. Er, der Messias Jesus Christus, kommt ganz gewiss. Vergleichen wir das Buch der Offenbarung aus dem Neuen Testament mit den Schriften der spätjüdischen Apokalyptik, fällt uns ein weiterer Unterschied sofort ins Auge. Und das ist die Rolle des Engels. Im Buch der Offenbarung ist von einem Engel die Rede, der dem Johannes die Botschaft überbringt, die Jesus seiner Gemeinde offenbaren will. Der Engel führt Johannes gewissermaßen durch die Offenbarung, doch er hält sich auffallend zurück. In den gesamten 22 Kapiteln taucht er etwa 15 Mal auf. Doch lediglich an zwei Stellen wird Johannes eingehend erklärt, was er gerade hört und sieht. Ganz anders in der Apokalyptik des späten Judentums. In der sogenannten Baruch-Apokalypse zum Beispiel ist ständig von einem Engel die Rede, stellenweise in jedem Vers. Der Empfänger der Vision dort braucht diesen himmlischen Übersetzer sozusagen auf Schritt und Tritt. Denn ohne seine unausgesetzten Deutungen versteht der menschliche Empfänger nichts von dem, was er schaut. Überhaupt nichts. Ohne den Engel und dessen Erläuterungen ist der Mensch völlig orientierungslos und nicht in der Lage, irgendetwas zu verstehen von dem, was er als Offenbarung empfangen soll. Im Buch der Offenbarung aus dem Neuen Testament dagegen hilft der Engel dem Johannes lediglich in zwei Fällen, das Geschaute zu verstehen. Und das offensichtlich deshalb, weil Johannes und auch die Gemeinden, an die er schreibt, grundsätzlich in der Lage sind, zu verstehen, was Jesus im Buch der Offenbarung enthüllt. Denn der Inhalt dessen, was Johannes schaut und hört, ist weder ihm noch den Gemeinden fremd oder grundlegend neu. Jesus weiß ja, dass er zu Menschen spricht, die ihn kennen und denen das Evangelium, die Botschaft von seinem Tod und seiner Auferstehung, vertraut ist. Johannes und die Gemeinden wissen, was es mit dem Glauben an Jesus auf sich hat. Sie sind Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben. In seinem ersten Brief hat Johannes das so beschrieben: Doch euch hat Christus seinen Heiligen Geist gegeben, und deshalb kennt ihr alle die Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ich meinte, ihr müsstet die Wahrheit erst noch erfahren. Ihr kennt sie sehr gut. Doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keine anderen Lehrer. Der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen euer Lehrer. Das bedeutet, die Gemeinde, die zu Christus gehört, ist im Grunde genommen gut vorbereitet. Sie kann die Visionen im Buch der Offenbarung verstehen, die Johannes schildert. Denn durch die Visionen will ihr Herr ihnen Wahrheiten über die Gegenwart und Zukunft mitteilen. Die Visionen sind Offenbarung Jesu Christi. So heißt es wortwörtlich in Kapitel 1, Vers 1. Und Jesus kennen sie, diejenigen, die zu seiner Gemeinde gehören. Sie kennen den Jesus, der für sie starb und auferstand und der vom Vater im Himmel zum höchsten Herrscher eingesetzt wurde über das gesamte Universum. Sie kennen den Christus, dessen Geist nun in ihnen wohnt. Das Buch der Offenbarung ist also vom Evangelium her, von der guten Nachricht von Jesus her auszulegen. Dabei meint der Begriff Evangelium hier alles, was Gott im gesamten Neuen Testament offenbart. Die gute Nachricht vom gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Messias Jesus. Diese gute Nachricht des Neuen Testamentes will die christliche Gemeinde sicher durch das Buch der Offenbarung begleiten. Schritt für Schritt. Und dort will sie ihr Satz für Satz die Gegenwart und die Zukunft deuten. Wenn wir auf diese Art an das Buch der Offenbarung herantreten, um es zu verstehen und auszulegen, nehmen wir die folgende Tatsache ernst. Das Buch der Offenbarung gehört zum Neuen Testament. Und der Jesus, den das Neue Testament bezeugt, er ist es, der im Buch der Offenbarung seinem Jünger Johannes zeigt, Zitat, was jetzt geschieht und was dann in Zukunft geschehen wird. Manche haben hier von der evangeliumsgemäßen Auslegung der Offenbarung gesprochen. Ein passender Ausdruck, wie ich finde. Dabei legen wir die Offenbarung des Johannes also im Zusammenhang mit dem gesamten Neuen Testament aus. Und so hat Johannes wohl auch selbst sein Buch der Offenbarung verstanden. Er nennt sich selbst darin euer Bruder und Mitteilhaber. Johannes will offensichtlich zusammen mit den anderen Schreibern des Neuen Testaments gehört und verstanden werden. Was er im Buch der Offenbarung niederschreibt, setzt die anderen Schriften des Neuen Testaments voraus. Und nichts von dem, was Jesus dem Johannes in der Offenbarung enthüllt, ist den übrigen Schriften des Neuen Testaments in seinem Wesen fremd. Vergleichen Sie nur einmal die Endzeitrede von Jesus in den Berichten von Matthäus, Markus und Lukas mit der Offenbarung des Johannes. Sie werden dabei feststellen, von ihrem Wesen her und in ihrer grundlegenden Linie stimmen sie völlig überein. Die Offenbarung enthält nichts, was den Schriften des Matthäus, Markus oder Lukas fremd wäre. Deshalb sollten wir auch nicht Erwartungen an das Buch der Offenbarung herantragen, die dem Evangelium des Neuen Testaments fremd sind. Die Offenbarung des Johannes ist nicht umsonst das letzte Buch im Neuen Testament. Und vielleicht ist sie auch die Schrift, die als letzte des Neuen Testaments verfasst wurde, etwa zwischen den Jahren 90 und 96 nach Christus. Das heißt doch, Johannes kann die anderen Schriften des Neuen Testaments voraussetzen. Und das muss dann auch für unsere Auslegung gelten. Wir können die Offenbarung nicht losgelöst vom Rest des Neuen Testaments verstehen. Deshalb werden wir auch immer den Bezug zum übrigen Neuen Testament herstellen. Die einzelnen Schriften des Neuen Testaments bilden eine wesensmäßige Einheit. Doch jede Schrift kann durchaus ein besonderes Thema des Evangeliums betonen. So ist es auch bei der Offenbarung des Johannes. Entsprechend dem, was Jesus dem Johannes zeigte, schreibt der Jünger auch immer wieder von dem einen Thema, das alles Geschaute im Buch der Offenbarung miteinander verbindet, nämlich der kommende Christus. Doch dieses Mal geht es nicht darum, dass Jesus in Windeln kommt. Nein, in der Offenbarung geht es darum, Jesus kommt mit den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Kam Jesus beim ersten Mal, um die Schuldfrage zu klären, geht es nun um die Frage der Macht. Er schuf Jesus bzw. der Heilige Geist bei seinem ersten Kommen in diese Welt, die christliche Gemeinde, so geht es nun darum, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird. Jesus wird sich bei seinem zweiten Kommen als der Herr durchsetzen, und zwar in der unsichtbaren und der sichtbaren Wirklichkeit. Das geschieht aber alles auf der Grundlage dessen, was er bei seinem ersten Kommen vollbracht hat, durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz. Jeder, der sich darauf verlässt, wird mit Gott versöhnt, errettet aus seiner Gottesferne. Das ist die unverzichtbare Grundlage für alles Handeln in der Offenbarung des Johannes. Das zeigt sich besonders daran, wie Jesus in diesem Buch oft genannt wird, nämlich das Lamm. Das bezieht sich natürlich darauf, was Johannes der Täufer einmal zutreffend über Jesus offenbarte. Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Damit wird deutlich, Jesus ist das wirkliche Passahlamm. Wer an ihn glaubt, an dem geht das Gericht Gottes über die Sünde vorüber. Jesus als das stellvertretende Opferlamm. Dieses Thema ist im Neuen Testament fest verwurzelt. Und damit ist es nichts grundlegend Neues, was Johannes damit in der Offenbarung zur Sprache bringt. Aber diese durch und durch neutestamentliche Wahrheit ist die unverzichtbare Grundlage, auf der alles beruht, was Jesus in der Gegenwart und Zukunft der Weltgeschichte tut. Schreiber des Buches der Offenbarung ist also Johannes. Und dabei handelt es sich offensichtlich um den Johannes, der als Jünger mit Jesus durch Israel gezogen ist. Also um den Bruder des Jakobus und den Sohn des Zebedäus. Damit haben wir hier auch den Verfasser des Johannesevangeliums und der Johannesbriefe vor uns. Und dieser Johannes, Apostel und einer der 12 Jünger, hielt sich im hohen Alter in Ephesus auf. Das ist zuverlässig überliefert. Die Christen in Ephesus hatten es natürlich mitbekommen, als der alte Apostel, wie sie ihn respektvoll nannten, von den römischen Behörden abgeführt und auf der Insel Patmos inhaftiert wurde. Und genau das beschreibt Johannes auch in der Offenbarung. Als sich Johannes, der Jesus gut gekannt hatte, in Ephesus aufhielt, jener weltoffenen Hafenmetropole in der römischen Provinz Asien, war er demzufolge schon sehr alt. Nun entstand das Buch der Offenbarung, offensichtlich aber nach dieser Zeit in Ephesus, und zwar während oder nach seiner Gefangenschaft auf der Insel Patmos. Daraus folgt, Johannes hat die empfangenen Visionen und Worte wohl relativ spät niedergeschrieben. Außerdem legen Inhalt und manche Schilderungen im Buch der Offenbarung nahe, dass Johannes wohl auch die letzten Regierungsjahre des römischen Kaisers Domitian vor Augen hatte, also die Jahre von etwa 90 bis 96 nach Christus. Von Domitian ist bekannt, dass er offensichtlich als erster Machthaber überhaupt ganz gezielt gegen Christen vorgegangen ist, und zwar in weiten Teilen des römischen Reiches. Die Christenverfolgung unter Nero im Jahr 64 nach Christus blieb dagegen eher auf Rom beschränkt, und sie war in all ihrer Brutalität und Bosheit doch zeitlich eng begrenzt und eher zufällig. Denn Nero brauchte vermutlich einfach einen Sündenbock für die Feuersbrunst in Rom. Und da boten sich die Christen an, weil sie vielen Römern ohnehin recht undurchsichtig erschienen. Unter Domitian jedoch ist die Christenverfolgung ganz und gar zielgerichtet. Denn Domitian war der erste römische Kaiser, der ganz offiziell einforderte, von all seinen Untertanen als Gott verehrt zu werden. Und diese Verehrung forderte er auch mit Nachdruck ein. Damit mussten die Christen im römischen Weltreich zwangsläufig als Landesverräter und Staatsfeinde gelten. Denn für den Glauben an Jesus gilt eindeutig, es gibt nur einen Gott, und das ist der Gott Israels, der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat. Und nur er ist würdig, angebetet zu werden. Nun fällt auf, dass dem Thema Anbetung in der Offenbarung des Johannes ebenfalls eine herausgehobene Bedeutung zukommt. 24 Mal kommt das Wort Anbeten darin vor. Wenn wir dagegen alle anderen Bücher des Neuen Testaments zusammennehmen, finden wir es dort lediglich 35 Mal. Dazu kommen in der Offenbarung noch die sinnverwandten Ausdrücke wie Ehre geben, verherrlichen oder preisen. Außerdem die Frage, wer ist würdig, angebetet zu werden? Sie durchzieht das letzte Buch der Bibel vom Anfang bis zum Ende. Da beten die einen Gott den Vater an und seinen Sohn Jesus Christus, das Lamm. Und die anderen beten den Satan an, den Drachen und das Tier, dem der Satan Macht gegeben hat. Und das tun alle Menschen auf der Erde, die nicht an Jesus glauben. Das beschreibt sehr eindrücklich die Situation, der sich die Christen im römischen Weltreich, etwa ab 90 nach Christus, gegenüber sahen. Jesus nicht verleugnen und den Kaiser nicht als Gott verehren, das war nun äußerst gefährlich. Und etliche Christen wurden unter der Tyrannei Domitians getötet, wegen ihres Glaubens an Jesus. Wenn wir uns jetzt außerdem noch vor Augen halten, an wen Johannes sein Buch schreibt, wird die Lage noch eindeutiger. Das Buch geht zuerst einmal als Brief an die 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asien. Das klingt vermutlich noch nicht sehr aufregend, aber die Provinz Asien, gelegen im Westen der heutigen Türkei, war in jenen Jahren das kulturelle, wissenschaftliche und wirtschaftliche Zentrum der Welt. Selbst Rom oder Athen hatte die Provinz längst hinter sich gelassen. Unter Domitian schließlich erhob sich Ephesus, die Hauptstadt der Provinz, über alle anderen Städte des Weltreiches. Und Domitian verlieh ihr den Ehrentitel Kaisertreue Stadt, kaiserliche Tempelhüterin. Das war also die Stadt, in der Johannes verhaftet wurde. Und an die Christen, die dort in Ephesus leben, geht die erste Botschaft im Buch der Offenbarung. Sie befinden sich mitten in der Hochburg der gottgleichen Verehrung des Kaisers. Für sie ist die Botschaft der Offenbarung deshalb hochaktuell. Das alles zusammengenommen sind gute Gründe für die folgende Annahme. Johannes, einer der engen Vertrauten von Jesus, schrieb das Buch der Offenbarung etwa zwischen den Jahren 90 und 96 nach Christus. Empfänger waren die sieben in Kapitel 2 genannten Gemeinden in der römischen Provinz Asien. Empfangen hat Johannes die Offenbarung auf der Insel Patmos. Und weil Jesus ihm auch gleich den Auftrag zum Aufschreiben gibt, ist es mehr als wahrscheinlich, dass Johannes das Buch auch dort verfasst hat. In dieser Sendung hörten Sie weitere Erklärungen zum Buch der Offenbarung. In der nächsten Ausgabe beginnen wir dann mit dem ersten Kapitel bzw. dem ersten Vers dieses faszinierenden Buches. Wenn Sie mögen, ich lade Sie herzlich ein, wieder mit von der Partie zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und seien Sie Gott befohlen.